Also das gilt für alles. Wenn wir etwas tun, was ganz selbstverständlich ist, wenn wir in diesem Tun aufgehen, das kann auch ein Marathonläufer sein, das kann ein Musiker sein, dann gibt es keine Frage mehr. Das heißt, die Grundfragen des Lebens tauchen nur auf, wenn wir nicht völlig in etwas aufgehen. Deswegen plädiere ich ja eindeutig für das Abenteuer. Nicht für den Urlauber. Also es ist nicht so, dass ich jetzt vorschreibe, jeder Mensch muss sich exponieren.
Ja.
Jeder Mensch muss wirklich über den Abgrund klettern. Aber wenn jemand ein Abenteuer erleben will und wenn er diese Aufhebung aller Fragen erleben will, dann muss es Abgrund unter ihm geben. Das heißt, dann muss es die Todesgefahr geben als Möglichkeit. Ja. Deshalb das Prinzip Abgrund. Ich bin ganz davon überzeugt, dass die Berge nur dann eine absolute Erfahrungsmöglichkeit sind für uns alle, wenn wir das Prinzip Abgrund nicht kaputt machen durch fixe Haken, durch fixe Seile, durch eine Infrastruktur, wie es heute gemacht wird.
Hallo und herzlich willkommen beim Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 28 und heute bin ich eigentlich im Urlaub. Ich sitze nämlich gerade im Etschtal in Südtirol und bei mir ist jemand, mit dem ich schon mal gepodcastet habe, nämlich der David Bressan. Hallo.
Ja, hallo aus dem schönen Südtirol auch, von einem alteingesessenen Bustertal.
Genau, super, dass wir uns hier zusammengefunden hatten. Du hattest ja trotzdem eine mittellange Anfahrt. Und das letzte Mal haben wir uns Anfang 2015, auch schon wieder über 2 Jahre her, über die Geschichte der Geologie unterhalten, haben einen ziemlich großen Bogen gespannt. Und heute dachte ich mir, begrenzen wir das Thema so ein bisschen. Du bist ja, bloggst ja zum Thema Geschichte der Geologie. Und wo wir schon mal in den Alpen sind, wollte ich heute mal über die Alpen und über die Geschichte der Alpengeologie sprechen. Vielleicht ganz am Anfang, wie bist du, wie ist so deine Beziehung zu den Bergen, wann fing das an?
Also ich bin gebürtiger Bustertal, also Südtiroler. Und da sind wir schon eigentlich von der Natur aus mit Bergen umgeben. Und mein Interesse in Jugendjahren über Dinosaurier hat mich dann zur Paläontologie und dann zur Geologie gebracht, die ich dann auch effektiv studiert habe. Das Interesse hat sich dann im Laufe der Zeit eher auf praktische Frageanwendungen limitiert. Und ich habe dann eben Diplom-Geologie studiert. Und über eine Arbeit über Permafrost und Gletscherentwicklung im Schnalztal abgeschlossen. Das ist hier ganz in der Nähe sogar. Und während dieser Arbeit habe ich dann eigentlich auch, weil sehr viel bei Gletschern kann über historischen Quellen rekonstruiert werden, also Gletscherausdehnung oder Einfluss der Gletscher auf den Menschen, kann sehr viel über historische Quellen rekonstruiert werden. Und da habe ich eigentlich auch ein Interesse daran entwickelt, an geschichtlichen Themen, also vor allem wie Konzepte in der Geologie sich entwickelt haben. Das ist ja nicht alles so selbstverständlich vom Himmel gefallen, sondern da haben Geologen sehr lange geforscht, sehr lange studiert, sehr lange auch falsche Vorstellungen verbreitet. Und da habe ich dann über eine Blogplattform einen privaten Blog begonnen zu bloggen und das hat sich dann sehr auf große Interesse gestoßen, aber auch positive Erfahrungen erfahren und da habe ich dann mein Interesse sozusagen ausgebreitet und auch begonnen in Englischen zu bloggen, um auch ein internationales Publikum anzuziehen.
Und auf Italienisch bloggst du auch noch?
Ich bin, Südtirol ist natürlich ein Grenzgebiet, deshalb zweisprachig aufgewachsen und als rein privat führe ich auch einen deutschen Blog, der eben auf dieser Plattform gefunden werden kann und auch ab und zu in Italienisch.
Das gesagt, am Anfang hast du dich vor allem für deine Liebe zum Gestein fing eigentlich mit der Paläontologie an, also mit Fossilien?
Die große Phase zuerst der Dinosaurier natürlich, wo die meisten Kinder durchgehen müssen und dann später Fossilien. Die Dolomiten sind ja sehr bekannt für ihr Fossilienreichtum. Später dann natürlich, weil Paläontologie eher ein Randgebiet in unserem Bereich ist, bin ich eher eben auf die praktische Geologie und dann auf die Quartär- und ingenieurgeologische Geologie umgestiegen.
Jetzt wollen wir heute über die Alpen reden. Vielleicht müssen wir ganz allgemein anfangen. Was sind die Alpen?
Die Alpen sind ein sogenanntes Kontinent-Kontinent-Kollisionsgebirge. Also sie sind dadurch entstanden, dass die afrikanische Platte Richtung europäische Platte gedriftet ist und dabei eben das ehemalige Meeresbecken, das diese beiden Kontinente getrennt hat, die sogenannte Thetis, zusammengeschoben wurde. Dabei wurde eben die Kruste der Erde teilweise aufgebrochen und es kam zu großen Bildungen von großen tektonischen Decken, die übereinander gestapelt wurden. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn man einen Stapel Spielkarten zusammenschiebt. Dabei kommt es natürlich auch zur Überlagerung von den einzelnen Karten. Und dieser Prozess ist auch heute noch im Gange. Also die Alpen wachsen leicht noch um einige Millimeter im Jahr, wobei die Erosion langsam aber sicher Überhand gewinnt. Und die Alpen haben insofern eine große Rolle in der Geschichte der Geologie, weil sie natürlich sehr relativ leicht zugänglich waren von den Gelehrten im 18. und 19. Jahrhundert im europäischen Gebiet. Diese waren seltsamerweise zunächst eher an den Vulkanen Süditalien interessiert und haben die Alpen eher als lästiges Hindernis angesehen. Berühmt ist zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe. Auf seine Italienreisen musste er auch durch die Alpen, hat dabei die Geologie des Brenners beschrieben, aber nur entlang der Täler. Erst später haben sich dann die Geologen auch vorgewagt auf die Gipfel und auch dort dann begonnen zu kartieren und Gesteine zu sammeln.
Goethe galt ja auch so ein bisschen als, oder sah sich auch selber so als Universaldilettant. Ich glaube, in anderen Naturwissenschaften ist es auch so ein bisschen verschrien, was er so produziert hat. Ich glaube, in der Geologie hat er durchaus was beigetragen, oder?
Zum Beispiel die Farbgebung der geologischen Karten, die wir heute benutzen, teilweise beruht das auf seine, er studierte ja Farbenlehre, also die Philosophie, wie Farben auf den Menschen, auf die Psyche des Menschen Einfluss haben. Und da wurde er von einem anderen dilettantischen Geologen, der eines der ersten Kartenwerke von Mitteleuropa herausbringen wollte, nach seiner Meinung gefragt, welche Farben man denn auf der Karte verwenden sollte für die verschiedenen Gesteine. Und da hat er zum Beispiel Blau vorgeschlagen für Kalkgesteine und Juragesteine, Schwarz für Basaltgesteine, also für Vulkanite, und auch Rot für Intrusionsgesteine, also Magmatite wie Granit. Und diese Farbgebung wurde am Anfang des 18. Jahrhunderts wurde diese Karte publiziert und teilweise wurden die Farben auch bis heute noch, werden diese Farben angewandt. Goethe hat auch sehr viel über Granit geschrieben, also und auch über Vulkane. Er besuchte ja mehrmals den Vesuv und hat auch über die Bildung von Vulkane und Vulkanitgesteine und Magmatite, also diese ganzen Gesteine, Abhandlungen geschrieben. Er hat sogar Fossilien gesammelt, die können heute noch teilweise in seinem Gartenhaus besichtigt werden. Und er hat zeitlebens eher einen Groll gehabt, dass er mehr für seine Literatur, für seine literarischen Arbeiten so viel Ansehen fand als für seine wissenschaftlichen Arbeiten. Also leichten Groll kann man herauslesen von einigen seiner Schriften.
Okay, aber für die Entwicklung der Alpengeologie, abgesehen von der Farbgebung der geologischen Karten, die wir heute universell verwenden als Geologen, hat er eigentlich nicht.
Wenig, weil er eben nur auf Durchreise war. Also er hat zwar Beschreibung vom Etschtal geliefert, aber da er nur ein Durchreisender war, hat er eigentlich weniger Impact auf den späteren Verlauf der Forschungsgeschichte gehabt.
Und die aufkommende Geologie als Naturwissenschaft so in den letzten 300, 400 Jahren, hat sich von den Tälern hochgearbeitet, kann man das sagen? Also sind die Gipfel vorher nicht bestiegen worden?
Die Gipfel wurden selten bestiegen, auch aus praktischen Gründen. Da gab es wenig zu holen. Vor allem hier Bauern hatten überhaupt kein Interesse, weil es keine Almengebiete gab. Gamsjäger waren bekannt, berüchtigt, dass sie natürlich im Gipfelbereich auf Jagd waren. Und die werden auch sicher einige Gipfel bestiegen haben. Davon gibt es aber keine historischen Quellen. Dann gab es auch Sammler von Pflanzen und Gewürzen oder Kräutern, die sicher im Gipfelbereich vorgestoßen sind. Und auch, was es schon seit Längerem gibt, zum Beispiel Mineraliensucher. Also es gibt schon bereits aus der römischen Zeit Hinweise, dass Bergkristall sehr bekannt war aus den Alpen. Und auch einige römische Naturforscher beschreiben bereits den Bergkristall als gefrorenes Wassereis, das aus den Klüften der Alpen unter höchsten Gefahren und Anstrengungen gewonnen werden können. Und später dann im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt sich wirklich auch ein Geschäftsmodell, wo Mineralien aus den Alpen an wohlhabende Sammler verkauft werden, wobei eben die wohlhabenden Sammler selber eher nur an das Sammeln interessiert waren und die sozusagen die Drecksarbeit, die Mineralien zu finden, wurden eher den einheimischen Bevölkerung zugemutet.
Was war so am Anfang die Vorstellung, woher jetzt dieses Hochgebirge im Zentrum Europas, also im Zentrum der alten Welt letztlich, wo das herkommt?
Also die ältesten sozusagen wissenschaftlichen Erklärungsversuche gehen auf das 17. und 16. Jahrhundert zurück, wo natürlich im Christentum geprägten Europa die große Sündflut als Erklärung hergenommen wurde. Die Gewässer, die Wassermassen, die bei der Sündflut 40 Tage lang die Erde bedeckten, haben teilweise Sedimente, Ton abgelagert und ihre Wucht war so groß, dass die Gesteine verformt wurden, verfaltet wurden, zerbrochen wurden. Und damit versuchte man, die vielen Falten, die man in vielen Bergen der Alpen tatsächlich beobachten kann, auch zu erklären. Und dieser Erklärungsversuch galt für sehr lange Zeit, also bis ins späte 18. Jahrhundert, beginnende 19. Jahrhundert. Also um 1811, wo die ersten geologischen Karten nach modernen Grundprinzipien erstellt werden, da gab es noch viele, die die Sintflut als wissenschaftliche Möglichkeit betrachteten. Und erst ab diesem Zeitpunkt beginnt man aber dann daran zu zweifeln, weil die aufkommenden Wissenschaften natürlich versuchen, ja, die Sintflut ist ja eigentlich nur ein Wunder. Da muss es doch mehr geben, also wo ist das Wasser hergekommen, wo ist es dann wieder hingekommen. Und da werden dann diese theologischen Vorstellungen, die zur damaligen Zeit sicher ihren Grund hatten, langsam durch wissenschaftliche Erklärungsversuche ersetzt, da man versucht, die Gebirge daran zu erklären, dass sich die Erde langsam abkühlt. Dabei kommt es zu einer Schrumpfung des Erdvolumens, der Erdkugel, und durch diese Einengung faltet sich sozusagen die äußere Schicht der Erde wie bei einem Apfel zu Runzeln, und das sind, was wir heute als Gebirge betrachten können. Das sind natürlich heutzutage andere Erklärungen, aktualistischer.
Aber letztlich ist man so ein bisschen gewechselt von der äußeren Gestaltung oder Entstehungsursache eines Gebirges, nämlich sowas wie einer großen Flut, zu einer inneren Ursache der Erde, also letztlich zu der Abkühlung des Erdkörpers.
Es war natürlich zur damaligen Zeit auch kaum bekannt, wie Vulkane arbeiten. Also Vulkane sind in Europa relativ selten. Also die Vulkangebiete, die wir heute haben, sind vor allem in Süditalien zu finden, mit dem Vesuv, mit den Ätna. Oder in Island. Island war zur damaligen Zeit kaum erforscht, beziehungsweise von Naturgelehrten des europäischen Kontinents kaum besuchbar. Deshalb wurde vorwiegend nach Süditalien gereist, Dort aber sind Vulkane, also einzeln stehende Berge, die kaum oder schwierig ganze Gebirgsgruppen erklären können. Es wurde aber versucht, nämlich eine Zeit lang wurden die Alpen damit erklärt, dass große Blasen von Vulkaniten, also von Gestein aus dem Erdinneren nach oben hin drängen und dabei sozusagen wie bei einer Blase zwiebelförmig die Kruste emporheben und aufbrechen. Deshalb kann man zum Beispiel in den Alpen Gesteine von magmatischen Ursprungs im Zentrum finden und diese sind dann eher von Sedimentgesteinen wie zum Beispiel den Dolomiten oder den nördlichen Kalkalpen bei Innsbruck umgeben.
Also so ganz grob betrachtet ist es plausibel. Erschien es damals plausibel?
Es erschien zur damaligen Zeit plausibel, wobei eben auch ein Problem ist, die Zentralalpen, also dieser Kern, besteht nicht nur aus Magmatiten, sondern auch aus Metamorphiten. Also das sind durch Druck und Temperatur, durch tektonische Bewegung umgewandelte Gesteine. Diese Gesteine konnte die damalige sozusagen Blasentheorie nicht erklären. Diese Gesteine kann eigentlich nur heutzutage die moderne Plattentektonik erklären. Aber damals gab es ja noch nicht mal das Konzept der Plattentektonik, deshalb, wie gesagt, Die damaligen Daten konnten durch diese vorläufige Theorie zunächst gut erklärt werden.
Und also was du letztlich beschrieben hast, gerade so dieser Übergang im Weltbild oder im geologischen Modell der Gebirgsbildung, das hatten wir auch in unserem letzten Gespräch besprochen, also dieser Wettstreit oder Schlagabtausch zwischen Plutonisten und Neptunisten. Was war denn der nächste Übergang? Also wo hat sich das Modell dann wieder gewandelt?
Also durch diese Magmabildung, also diese Magmablasen, konnten wie gesagt nicht alle Gesteine erklären. Vor allem konnte diese Theorie nicht erklären, wie ältere Gesteine auf jüngere Gesteine zu liegen kommen. Denn laut dieser Theorie müsste ja einfach die Erdkruste nach oben hin gehoben werden und dabei sollte die Schichtfolge immer gleich bleiben. Nun aber entdeckte man, dass sehr viele ältere Gesteine auf jüngere liegen, also praktisch, dass diese Schichtfolge umgekehrt ist. Das konnte zum Beispiel die Magmablasentheorie oder die Gebirgshebungstheorie, wie sie korrekt damals genannt wurde, nicht erklären. Da kam dann die Kontraktionstheorie nochmal im Spiel, wo man versucht eben durch die Einengung von Meeresbecken, durch diese Runzelbildung, dass dabei große Schollen von Gebirge abgedeckt werden und praktisch übereinander geschoben werden, aber auch hier gab es das große Problem, dass die Kontraktionstheorie nur einen gewissen Versatz, also einen Betrag von Zusammenschieben erklären konnte. Und dieser Betrag war ziemlich eingeengt oder ziemlich begrenzt. Und schon damals zweifelten viele Geologen und sagten, die Kontraktionstheorie kann mir einfach nicht diesen Versatz, den ich im Gelände tatsächlich beobachte, also teilweise Gesteine, um 10 Kilometer, um 100 Kilometer gegeneinander verschoben wurden, erklären. Da muss es eine andere Erklärung geben, vor allem eine Erklärung, die nicht begrenzt ist in diesen möglichen Bewegungen. Und da kam dann um 1960 die Plattentektonik ins Spiel. Die wurde zwar bereits sehr viel früher von Alfred Wegener vorgeschlagen, also um Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde teilweise akzeptiert von vielen Geologen, also aber von den meisten Geologen abgelehnt wegen kleineren technischen Problemen. Wegener hat zum Beispiel versucht, die Bewegung der Kontinente durch die Gezeiten zu erklären. Aber schon damals konnte man mit einfachen Rechnungen beweisen, dass das rein energetisch unmöglich ist. Und er hatte einfach keinen Mechanismus zu erklären, wie Kontinente sich bewegen können. Und allein eine unkomplette Theorie wurde einfach nicht auch, da muss man auch der damaligen Wissenschaft Recht geben, nicht akzeptiert. Erst um 1950, 1960 wurde dann entdeckt, dass sich eben entlang der Ozeanbodens neues Gestein bildet und sozusagen seitlich die Platten verschiebt oder auseinanderdrückt. Und nun hatte man eben diesen großen Prozess, der die Bewegung der Kontinente erklären konnte, aber vor allem dieser Bewegungsmechanismus ist eigentlich horizontal nicht beschränkt. Also damit kann ich auch die großen Facetten, die ich in den Alpen beobachte, von tektonischen Schollen sehr gut erklären, weil es einfach keine theoretische Begrenzung dazu gibt.
Genau, also man hat letztlich gesehen, wie, also die Alpen sehen aus wie so ein großer Auffahrunfall letztlich. Also es ist sehr viel zusammengeschoben worden oder aufeinander geschoben, gegeneinander geschoben. Also letztlich ging es um den Mechanismus, wie das passieren kann. Also das, wie es mechanisch funktioniert letztlich.
Genau, der Crash der Kontinente, der eben durch das Drücken von zwei großen Kontinenten, die sozusagen wie Amboss und Hammer wirken, dazwischenliegende Meeresbecken oder Sedimentbecken oder Gebiete schwächere Kruste einfach verformen, verfalten, überschieben und übereinander stapeln.
Ich wollte jetzt nochmal auf die Geschichte der Geologie so zurückblicken. Also die Alpen waren letztlich das große Gebirge, was die Geologen aller Zeiten in Europa eigentlich immer vor der Haustür hatten und genutzt haben. Dann gab es auch irgendwann eine Zeit, wo Geologen zunehmend Weltreisen unternehmen konnten. Was haben die Reisen zu anderen großen Gebirgen wie den Anden oder dem Himalaya gebracht, im Hinblick auf die Alpen?
Ja, natürlich versuchte man zunächst die Erkenntnisse, die man in den Alpen gewonnen hatte, auf alle anderen Regionen der Erde, insbesondere auf die anderen Gebirgsregionen anzuwenden. Und da entdeckte man relativ rasch, dass etwas nicht stimmte, nämlich diese Abfolge, dass man praktisch wie in den Alpen hat man zunächst Sedimente, dann kommen Metamorphite und Magmatite, die die Zentralalpen bilden, und dann kommen wieder Sedimente, also Kalkgesteine der nördlichen Kalkalpen. Diese Symmetrie, die man eigentlich sehr gut erklären konnte mit der Kontraktionstheorie zunächst und dann, wie wir sehen, dann werden mit der Plattentektonik, ist eigentlich eher die Ausnahme. Die meisten Gebirge sind nämlich asymmetrisch aufgebaut, sprich, also es gibt gewisse Gesteinsabfolgen, die in gewisse Richtungen abfolgen, beziehungsweise sehr viele geologische Strukturen wie Falten oder Schichten fallen in gewisse Richtungen ab und wiederholen sich nicht. Und da entdeckte man eben dieses Prinzip, das konnte man eigentlich nur dadurch erklären, dass man sagte, durch die Plattentektonik kommt es zur Bildung von großen Schollen von Gesteinen, die wie bei einem Kartenspiel übereinander gestapelt werden. Und diese Übereinanderstapelung findet eigentlich asymmetrisch statt. Das muss man sich vorstellen, wenn ich einen Kartenstapel seitlich verschiebe, bildet sich eine Art Parallelogramm aus. Und es bildet sich aber keine symmetrische Struktur aus. Bei den Alpen ist das eher dadurch bedingt, dass diese Sedimentgesteine zufällig an beiden Rändern des Ozeanbeckens vorhanden waren, also vor der Verformung, und dass die Alpen relativ wenig zusammengeschoben bzw. verformt wurden und deshalb diese räumliche Verteilung noch in Ansätzen erhalten ist, während bei den anderen Gebirgen teilweise sehr viel größere Versätze oder Bewegungen stattfanden und dass diese Symmetrie nicht erhalten bzw. diese Asymmetrie dieser Übereinanderstapelung besser erkennbar ist.
Also letztlich waren die Alpen man hat sie erst für ein universell, also aufgrund der lokalen Zugänglichkeit für ein universelles Beispiel genommen und hat dann festgestellt, dass sie eigentlich global gesehen eher ein Sonderfall ist unter den Gebirgen.
Es gibt einige Historiker oder Geologen, die schlagen deshalb vor, dass man eben die Plattentektonik nicht in den Alpen entdeckt hat, weil es eigentlich naheliegend sein sollte, dass diese großen tektonischen Schollen durch sehr große Kräfte entstanden sind, weil man einfach die Alpen als Beispiel hernahm, ohne die anderen Gebirge zu kennen. Erst als man die anderen Gebirge erforscht hatte und man eben diese Unstimmigkeiten gegenüber den Alpen entdeckte, da wandte man die Konzepte der Plattentektonik, die bei den anderen Gebirgen gute Ergebnisse geliefert hatten, wieder zurück auf die Alpen. Und durch diese Erklärung dann vervollständigte sich das Bild, das wir heute haben von den Alpen, eben als Bildung eines plattentektonischen Prozesses.
Genau, du hast es ganz am Anfang ja schon mal so sehr kompakt beschrieben, was unser heutiges Bild davon ist, wie die Alpen entstanden sind. Vielleicht können wir das nochmal im Detail durchgehen. Also die Alpen sind ein junges Gebirge, das kann man sagen, auch verglichen mit anderen.
Die Alpen sind eigentlich eines der letzten Orogene, also ein Gebirge bzw. Gebirgsbildungsphase, die auf der Erde stattgefunden haben, zusammen mit dem Himalaya, der ja eine große Gebirgskette von zwischen Asien, Indien und Europa, Asien, Afrika bildet. Die eigentliche Heraushebung der Alpen hat grob geschätzt vor 100 bis 65 Millionen Jahren begonnen, verstärkt dann vor 30 Millionen Jahren, wo sich dann wirklich die Alpen, so wie wir sie kennen, herausgehoben haben. Die Sedimente und Gesteine, die die Alpen bilden, sind dabei wesentlich älter, also teilweise bis 500 Millionen Jahre, wobei die größten sozusagen Gesteine, die größte Menge an Gesteinen um die 200 bis 300 Millionen Jahre alt sind, zum Beispiel die Dolomiten in Südtirol fallen in diese Zeitepoche. Auch viele Gesteine, die in den Zentralalpen, also zunächst durch die Plattentektonik hinunter in die Erdkruste gedrückt wurden und dann später wieder heraufgehoben wurden und dann durch Erosion freigelegt wurden, sind teilweise auch in diesem Altersabschnitt verankert. Und auch die nördlichen Kalkalpen, die wiederum sozusagen die nördliche Grenze bilden, sind wiederum um die 200 bis 300 Millionen Jahre alt.
Genau, und weiß man, was so der erste Moment war, wo diese Hebung begonnen? Also was war der Auslöser?
Der Auslöser ist wirklich, man kann das auch heutzutage durch geophysikalische Methoden nachweisen, dass begonnen hat, Afrika nach Norden abzudriften und dabei eben das ehemalige Meer, ein ehemaligen Meeresbecken, die Tethys, die von heutigen China nach Westen hin die beiden Kontinente von Afrika und Gondwana, beziehungsweise Gondwana und Laurasia, also das ist Namen, die gegeben wurden den ehemaligen Teilbereichen des Superkontinent Pangeas. Die wurde dann subduziert sozusagen, also durch die Bewegung von Afrika Richtung Norden gegenüber Asien, Europa, Asien, wurde dieses Meeresbecken zugeschoben. In diesem Meeresbecken waren natürlich Sedimente abgelagert worden. Da gab es auch ozeanische Kruste. Und diese Gesteine wurden beim Zusammendrücken also verformt. Die wurden zunächst teilweise in größere Tiefen sozusagen abgeschert oder hinuntergedrückt, haben sich dabei eben umgewandelt, sind zu Metamorphiten geworden. Dann kam es wieder durch sehr komplizierte tektonische Prozesse zu einer teilweisen Heraushebung dieser Gesteine, die dann nach oben gedrückt wurden und dann eben im Dauernfenster zum Beispiel, das ist ein tektonisches Fenster, wo eben sozusagen durch Faltung diese Gesteine, die zunächst in sehr großer Tiefe waren, wieder nach oben gedrückt wurden und durch Erosion freigelegt wurden. Dabei kam es auch zu Abscherungen, also nicht nur zur Faltung, sondern wurden große Schollen abgebrochen und diese Schollen haben sich teilweise übereinander bewegt, also auch über 10er Kilometer und sind dann eben teilweise auch wieder abgerutscht und haben eben einen sehr komplizierten Gebirgsbau bewirkt, den wir heute beobachten können.
Genau, du hast das Wort jetzt öfter gebraucht, Metamorphite. Also magmatische Gesteine kann man sich vorstellen und Sedimente auch. Metamorphite sind einfach durch Druck und Temperatur quasi veränderte Gesteine. Also da ist was aus relativ großen Tiefen auch wieder nach oben gedrückt worden.
Genau, das sind einfach durch Druck- und Temperaturbedingungen, die in unterschiedlichen Tiefen in der Erde herrschen, umgewandelte Gesteine. Da haben sich spezielle Mineralien gebildet, die eben gewisse Bedingungen voraussetzen und sich so nicht direkt an der Erdoberfläche bilden können, wurden einfach in die Gesteine, also die Ursprungsgesteine, wurden in diesen Bedingungen sozusagen hinuntergedrückt, umgewandelt und dann wieder hinaufgedrückt. Und weil diese Prozesse sehr viel Zeit brauchen, haben sich diese Mineralien noch nicht umgewandelt, also sind noch nicht erodiert worden und wir können sie noch hoffentlich einige Millionen Jahre lang beobachten und studieren.
Ah, vielleicht nochmal zusammenfassend, also eigentlich ist ja interessant, dass die so die Entwicklung vom Neptunismus, von dieser Sintflut-Idee zur heutigen Vorstellung schon ein Stück weit beieinander liegen, eben weil es, weil man mittlerweile weiß, dass es diese Tethys tatsächlich gab, also ein Urmeer, dort war, bevor die Alpen da waren. Also ein Meer und Meeresablagerungen sind definitiv, spielen eine große Rolle.
Die Alpen sind ja teilweise, die höchsten Gipfel in den Alpen sind Sedimentgesteine mit Fossilien von marinen Organismen. Und das natürlich ist ein eindeutiger Beweis, dass diese, zumindest die Gesteine unter der Meeresoberfläche gebildet wurden und dann durch irgendwelche Prozesse in die Höhe gehoben werden mussten. Teilweise gab es auch die Vorstellung umgekehrt oder auch, das erfahre ich auch oft, wenn ich das versuche zu erklären, dass die Leute die falsche Vorstellung haben, dass sie sagen, der Meeresoberfläche lag über die Gipfel. Es ist aber genau umgekehrt praktisch. Die Gipfel wurden über die Meeresoberfläche hinausgehoben, in die Höhe gehoben. Also es war nicht so hoch das Meer, sondern umgekehrt.
Das wäre eine noch gewaltigere Vorstellung eigentlich, dass das Meer noch mal weiter oben gelegen ist. Mal.
Da würde eine ganze Menge Wasser benötigt werden, um das zu erklären.
Mhm. Genau. Du hattest jetzt auch gerade schon Wasser angesprochen und auch schon mal Gletscher erwähnt zwischendurch. Das ist ja letztlich so das jüngste geologische Kapitel der Alpen, worüber wir jetzt noch nicht im Detail gesprochen haben. Also die Alpen sind als Gebirge entstanden und gehoben worden und letztlich haben sich ineinander bewegt und verschoben. Und dann gab es diese Eiszeitzyklen. Was haben denn die Gletscher in den Alpen mit den Alpen noch so angestellt?
Wir zum Beispiel sitzen hier zurzeit in einer Apfelplantage. Sehr viele Terrassen, die man in den, also auf eine, wir sitzen hier auf einer Apfelplantage auf einer Hochterrasse. Sehr viele dieser Terrassen sind ehemalige Grundmoränen, die vom Gletscher abgelagert wurden, also die von in höheren Gipfelbereichen die Gesteine zerrieben haben, abgetragen haben, sie transportiert haben in die Täler teilweise ausgeweitet haben, also mehr Fläche geschaffen haben und bei ihren Abschmelzen, bei ihrem Rückzug haben sie diese sehr großen Sedimentlasten zurückgelassen und teilweise eben die Talböden aufgefüllt und auch eben Sedimente an den Seitenrändern abgelagert und so eigentlich zur Fruchtbarkeit dieser Gegend beigetragen.
Ja, auch weil ja letztlich die, kann man das sagen, die das Gebirge in sich geologisch relativ jung ist, also ohne die Gletscher wären die Alpen jetzt nicht der fruchtbare Raum, den sie heute sind.
Bei der Erosion muss man eben unterscheiden, fluviatile Erosion, also Erosion durch rinnendes Wasser. Diese schneidet eher tiefe Schluchten und Klamm oder Canyons ins Gebirge, während die Gletscher eher das typische Bild aus dem Textbuch eben U-förmige Täler hinterlassen, eben die durch ihre Erosion die Täler eher verbreitern, eher aushobeln und eher sanftere Geländeformen ausbilden können. Und das spielt in den Alpen doch eine sehr große Rolle, weil die dicht besiedelten Alpentäler sind eigentlich die breitesten, wo eben die größten Gletscher hinaus in die Poebene geflossen sind. Auch einige Seen, viele Seen, die in den Alpen liegen, sind eigentlich erst durch die Gletscher gebildet worden. Sei es, dass die Gletscher eben den See aus dem Gestein herausgehobelt haben oder die Seeform eingelegt haben, und sei es auch, dass sie bei ihrem Rückzug überhaupt das erste Wasser für diese Seen bereitgestellt haben.
War es oder ist es für Geologen schwierig oder war es schwierig, also die ursprüngliche geologische Geschichte über Jahrmillionen, also vor der Vergletscherung, herauszufinden, dadurch, dass die Gletscher auch was entstellt haben? Oder ist das einfach nur eine zusätzliche Prägung?
Tatsächlich ist das Konzept der Eiszeiten ist auch sehr, sehr jung, geologisch betrachtet. Also bis vor 200, 300 Jahren sind Gletscher eigentlich als geologische Faktoren überhaupt nicht beachtet worden. Das waren auf Gipfelbereichen Schneefeldern, die eigentlich keinen so wirklich interessiert haben. Auch in den Alpen gibt es eigentlich vom Mittelalter her überhaupt kaum Erwähnungen von Gletschern. Das ändert sich eben erst im Zeitalter der erwähnten Romantizismus, wo eben die Berge dann besucht werden und unter anderem werden die Gipfel bestiegen, aber auch die Gletscher werden bewundert als Eisströme oder als schlafende Drachen. Und es entwickelt sich dann die ersten Forschungen. Man entdeckt, dass sich Gletscher bewegen können. Also dieses Konzept war ja teilweise auch völlig unbekannt, dass sich Gletschereis fließt und bewegt, dass Gletschereis Steine, also die sogenannten Findlinge, transportieren kann und beim Abschmelzen diese natürlich in der Gegend hinterlässt. Und dass es auch zu Moränenbildungen kommt durch diese Sedimentablagerungen. Alle diese Konzepte wurden eigentlich vom Schweizer Naturforscher Agassiz erst im Laufe des 18., 19. Jahrhunderts den Gelehrten vorgeschlagen oder zur Kenntnis gebracht. Und Gletschermessungen, also von den Bewegungen der Gletscher, die heutzutage auch im Hinsicht des Klimawandels von sehr großem Interesse sind, gibt es eigentlich erst 120 Jahre, eher weniger.
Und man hat auch lange gar nicht gewusst, dass die Gletscher, ich meine, heute ist es offensichtlich, dass sich die Gletscher zurückziehen, aber man hat auch lange nicht gewusst, dass die Gletscher mal deutlich weiter ausgedehnt waren, als sie es heute sind.
Genau, weil es da eigentlich zunächst kaum Spuren gab. Also die erwähnten Findlinge sind einfach große Gesteinsblöcke, die vom Untergrund unterschiedlich sind. Zum Beispiel ein Granitblock, der in einer Gegend liegt, wo nur Sedimente vorkommen. Das wurde zwar schon bemerkt, also teilweise gibt es Erwähnungen von großen Blöcken schon in älterer Literatur. Die wurden teilweise Geißberger genannt. Also man erkannte bereits, dass viele Findlinge in Vorgebirgen, also in den Voralpen, aus den Alpen stammen. Vom Gesteinstyp her, weil dieser Gesteinstyp kam nur einige 100 Kilometer weit entfernt vor. Aber man konnte sich nicht erklären, wie diese Blöcke dort in die Gegend kamen. Da gab es teilweise natürlich die religiösen, also dass sie von der Sintflut abgelagert wurden. Teilweise hat der Teufel seine Boxfüße dabei gehabt. Teilweise gab es die Idee, dass große Sturzflüten aus den Alpen die Blöcke hinabgerollt haben. Und dann gab es auch Erklärungen, dass durch Vulkanexplosionen in den Alpen diese Blöcke in die Luft geschleudert wurden.
Das müssen relativ gewaltige Eruptionen gewesen sein.
Also wenn es solche Vulkane in den Alpen überhaupt gäbe, unglücklicherweise gibt es keine rezenten Vulkane in den Alpen, dann müssten die wirklich Supervulkane gewesen sein.
Waren die Alpen mal komplett bedeckt vom Gletschereis?
Wo wir hier sitzen, war der Talboden sicher bis zu 400 bis 500 Meter bedeckt, also nur die höchsten Gipfel. Das erkennt man auch in den Alpen. Die Gipfelbereiche scheinen eher verwittert zu sein, während nach unten hin weichere Formen, eben abgeschliffene Formen vorkommen. Also nur die höchsten Gipfelbereiche der Zentralalpen schauten noch aus dem Eis heraus, was einige hunderte Meter an Mächtigkeit gewinnen konnte. Ähnlich wie man heute in der Antarktis finden kann. Und ein großes Problem zur damaligen Zeit war, dass man sich diese Vergletschung einfach nicht vorstellen konnte, weil die Bereiche der Arktis und Antarktis waren zur damaligen Zeit noch sehr wenig erforscht. Viele Naturgelehrten der damaligen Zeit hatten auch überhaupt keine Erfahrung mit diesen Gegenden. Und da kommt wieder eben immer wieder dieses Problem vor. Wir können uns kaum etwas vorstellen, was wir nicht selber gesehen haben. Also die Vorstellung, dass die gesamten Alpen durch Gletschereis bedeckt waren, für eine Person, die noch nie die Antarktis gesehen hat, ist das kaum vorstellbar.
Und letztlich auch wieder wie bei der tektonischen Entwicklung der Alpen, man musste sozusagen Ideen aus der Welt wieder zurückprojizieren oder zurückbringen.
Man ist fast immer, wenn man nur ein Beispiel betrachtet, kann es sehr gefährlich sein, dass man dieses Beispiel versucht, überall anzuwenden. Eine kurze Erwähnung eben, wir haben vorher gesprochen über die Ablagerung von Gesteine aus Wasser. Dieses Konzept wird nach dem griechischen Gott der Meere Neptunismus genannt. Und diese Idee beruht eigentlich auf die Beobachtungen von einem deutschen Geologen, Abraham Gottlob Werner. Der hat werde es wahrscheinlich falsch sagen, also man verzeih mir bitte, Stauffenberg, glaube ich.
Schlagen wir da noch nach und tragen zum Zweifel nach.
Das wird einfach verlinkt. Ja. Der beobachtete eben, dass Sedimentgesteine, also eine Abfolge von Sedimentgesteinen, nämlich zuerst feine Sedimente, dann grobe Sedimente und dann kam Basalt. Und das hat er beobachtet und eigentlich korrekt erwähnt, gesagt, es sind zeitlich abgelagert worden, also zuerst wurden aus diesem Urozean die Sedimente abgelagert, dann eben die gröberen Sedimente und dann ganz zuletzt dieses feinkörnige basaltische Material. Und das klingt eigentlich ganz, also für diese Lokalität ist das anwendbar, aber natürlich, sobald man eine andere Lokalität findet, wo der Basalt unten vorkommt und dann die anderen Sedimente folgen, dann kann dieses Modell nicht mehr stimmen. Aber Gottlob war zwar ein sehr großer Geologe, war sehr reiseunlustig, also er ist nicht bekannt, dass er sehr viel gereist ist. Er hat dieses Beispiel hergenommen und einfach überall hin projiziert.
Okay, ja. Es gehören verschiedene Fähigkeiten bei einem Geologen dazu, zumindest heutzutage. War früher etwas anders, oder ist es mal gut, dass da verschiedene Charaktere auch mitgespielt haben? Oder im Zweifel die nächste Generation dann kam?
Ja, auch bei uns muss man betrachten, was werden die zukünftigen Generationen über unsere Vorstellungen denken. Wahrscheinlich auch im Hinbetracht auf der langen Ablehnung des Klimawandels werden auch zukünftige Generationen sagen, ja, das war eigentlich von vornherein klar oder sollte klar gewesen sein. Aber natürlich, wie gesagt, es gehört dazu, dass eine Generation durch die nächste einfach ersetzt wird. Und viele Konzepte, die wir noch als gottgegeben hinnehmen, für die nächsten Generationen schon wieder ganz anders sind. Wobei eben die Natur der Wissenschaft an sich ist ja, dass durch neue Erkenntnisse, neue Daten alte Vorstellungen abgeändert werden müssen oder komplett ersetzt werden müssen. Auch in der Geologie.
Genau, jetzt arbeitest du heute als Geologe. Was macht man da so?
Ich arbeite als freiberuflicher Geologe, hauptsächlich ingenieurgeologische Fragestellungen. In den Alpen gibt es da zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel für Quellschutzgebiete die geologischen Gutachten erarbeitet, wo man eben die Einzugsgebiete von rein geologischer Sicht abgrenzen muss oder kann, weil es natürlich da auch zu Einschränkungen von menschlichen Aktivitäten kommen muss. Beispiel, wenn ein Grundwasserleiter durch landwirtschaftliche Arbeiten gefährdet wird, da müssen dann gewisse Einschränkungen eingeführt werden. Das kann natürlich auch finanzielle Mehrkosten für den Betreiber bedeuten. Der Geologe in den Alpen hat auch sehr viel Gefahrenzonenplanung, war eine meiner früheren Aufgaben, natürlich in Hinsicht von Steinschlägen, von Massenbewegungen, von Muren, von Überflutungen und generell von geologischen Fragestellungen, auch der Bau von Gebäuden, die Fundamente von Gebäuden, von Häusern, von Straßen, von Brücken, der Tunnelbau, eine sehr große, in den Alpen von sehr großer Bedeutung natürlich, wo der Geologe nicht nur vorbereitend einschreiten muss, nämlich im Verlauf der Trasse eines Tunnels die günstigste Trasse finden, sondern auch während des Bau eines Tunnels muss der Geologe abschätzen die Qualität des Gesteins. Also der Geologe muss zum Beispiel vorne bei der Ortsbrust, also wo der Tunnel vorgetrieben wird, abschätzen, ob eine Gefährdung des Arbeiters stattfinden kann, weil natürlich beim Graben zunächst das Gestein frei steht und natürlich es zu Steinschlägen führen kann, wenn das Gestein sehr zerbrochen ist. Aber auch nachträglich, sobald dann mit der Sicherung begonnen wird, also mit dem Ausbau des Tunnels, wie stark müssen die Sicherungen sein? Also müssen da Stahlbögen eingebaut werden? Reicht da nur ein Stahlnetz oder nur Betonierung? Was natürlich auch eine Kostenfrage ist, weil je aufwendiger die Absicherung eines Tunnels, umso höher die Kosten. Und der Auftraggeber ist natürlich an einem Mittelweg interessiert, wo er sagt, ja, ich möchte eine Sicherheit haben, aber bitte nur so viel wie nötig, um einfach Kosten im Ausbau des Tunnels einzusparen.
Jetzt hatten wir viel über die Komplexität der Alpen gesprochen. Wie gut musst du dich auskennen als Geologe, wenn du jetzt hier zum Beispiel bei so einem Tunnelbohrprojekt, wo ja auch sehr verschiedene geologische Einheiten sicher durchbohrt werden, also wie genau musst du die kennen?
Es ist tatsächlich so, in Büchern und auf Karten ist eine Welt, dann die praktische Erfahrung oder die Realität ist wieder eine ganz andere Welt. Es gibt natürlich sehr viele Kartenwerke, es gibt geologische Prognosen, vor allem bei sehr großen Bauwerken gibt es ja teilweise Jahre, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen wird, Erkundungen. Das reicht von Erkundungsbohrungen über Geophysik, dass dort mit seismischen Wellen gearbeitet wird, um die Strukturen im Berginneren versuchen zu rekonstruieren. Das reicht dann auch über Gewässermessungen oder Quellmessungen, um abzuschätzen, wie das Wasser im Gebirge verläuft, weil das Wasser ist beim Tunnelbau eines der größten Probleme und Gefahrenquellen. Wobei es dann natürlich immer das Problem gibt, wir arbeiten an der Oberfläche, wissen ja nicht genau, es gibt zwar sehr gute Modelle, es gibt Modellvorstellungen, die versuchen, den Verlauf von Schichten und Störungen in die Tiefe zu projizieren, aber im Endeffekt kann es dann effektiv vorne bei der Ortsbrust immer wieder zu Überraschungen geben. Also es gibt einen Spruch, den Mineure sehr gerne verwenden, nämlich vor der Baggerschaufel ist es dunkel. Und wobei umgekehrt aber auch der Tunnelbau wird heutzutage auch sehr viel verwendet, um diese geologischen Modelle, die wir haben, von der Oberfläche in die Tiefe zu projizieren bzw. zu verfeinern. Also auch die größeren Tunnelbauwerke in den Alpen werden zumeist auch von Geologen, von Universitäten und von staatlichen Einrichtungen begleitet, die natürlich eher an die Datenerhebung interessiert sind als an der praktischen Anwendung, aber versuchen diese Daten aufzunehmen, um einfach die Kenntnisse des Gebirges zu vervollständigen.
Also gerade durch diese großen Tunnelbauprojekte, so Gotthard-Basistunnel zum Beispiel, nimmt das Wissen über die Geologie der Alpen auch nochmal stark zu oder wird zumindest verfeinert?
Da gibt es sehr großen Erkenntnisgewinn in Anbetracht, wie sich die Gesteine in der Tiefe verhalten, weil natürlich die Gesteine verhalten sich anders unter gewissen Druckbedingungen und auch Temperaturbedingungen oder auch wenn es aggressive Gewässer im Berginneren gibt, als an der Erdoberfläche. Sehr große Erkenntnisse sind auch im Verlauf von Störungen erbracht worden, wie sich die Störungen eben verlaufen im Berginneren, die teilweise nicht einfach eine glatte Fläche sind, wie man das früher sehr oft rekonstruiert, sondern teilweise gewellt sind oder auch von einer großen Hauptstörung zweigen sehr viele kleine Nebenstörungen ab, beziehungsweise es kommt zu einer Deformation des Gesteins, auch seitlich von Störungen. Und all diese Erkenntnisse sind eigentlich relativ neu und wurden eigentlich auch hauptsächlich in der Praxis gewonnen. Einfach dadurch, dass man notgedrungenerweise durch diese Störungen einen Tunnel vortreiben musste.
Jetzt hast du den Klimawandel erwähnt, das ist ja so ein bisschen auch das jüngste, aktuellste und sicher auch zukünftige Thema für Hochgebirge wie die Alpen. Vielleicht kurz sei erwähnt, wir nehmen diese Folge Anfang September 2017 auf. Jetzt gab es vor ungefähr 2 Wochen einen großen Bergsturz in Graubünden in der Schweiz, wo, ist ja mal schwierig zu sagen, das war jetzt der Klimawandel, aber wo, sagen wir mal, eine relativ warme Phase des Sommers und mobilisiertes Gletscherwasser sicher auch eine Rolle gespielt haben. Wie ist das mit so Dingen wie den Berggefahren, wie Bergstürzen? Das gab es wahrscheinlich auch schon immer.
Erosion ist ein natürlicher Prozess, vor allem in den Alpen, einfach durch das Relief. Die Gravitation zieht Material nach unten, die Berge steigen in die Höhe. Das kann nur schief gehen.
Das kann nicht gut gehen.
Ja. Das kann nicht gut gehen. An sich eben Steinschlag, Bergstürze, ganz natürliche Prozesse werden erst zu einer Katastrophe, sobald die Infrastruktur oder Menschen davon betroffen sind. In Hinsicht auf den Klimawandel muss man natürlich sagen, der Geologe denkt immer auch an Risikoabschätzung. Also ein einfacher Zusammenhang zwischen Klimawandel und Massenbewegungen. Man wird nicht jedes einzelne Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückprojizieren können oder erklären können. Aber ein genereller Trend ist beobachtbar. Insofern einfach, dass durch höhere Temperaturen kommt es natürlich zu einer Änderung der Gletscher, es kommt zu einer Änderung des Bodeneises innerhalb des Gebirges. Es kommt zu einem Abschmelzen des sogenannten Permafrost, eben der so als Eiskitt teilweise sehr viel loses Material oder Felsspalten zusammenhaltet. Durch diesen Verlust des Eiskitt kommt es schon mal zu einer Instabilität. Nun kann aber auch flüssiges Wasser in das Gebirge eindringen. Wasser ist ein sehr großes Problem bei Massenbewegungen, weil es natürlich als Gleitmittel das Abrutschen von Gesteinspaketen und Ähnliches fördert, aber auch die Erosion oder die Verwitterung des Gesteines beschleunigt und einfach diesen natürlichen Prozess, diese Erosion einfach eine zusätzliche Beschleunigung oder zusätzlichen Faktor dazu kommt. Und es muss auch gesagt werden, es ist natürlich sehr viel ins Hochgebirge gebaut worden, also erschlossen worden. Wie gesagt, natürliche Prozesse, die ablaufen, ohne dass Menschen in Gefahr sind, sind eigentlich von geringem Interesse. Aber durch unsere Bautätigkeit, durch die Erschließung, durch Straßenbau, durch Verlegung von Strommasten, von Skigebieten, von Wasserkraftanlagen ins Hochgebirge, kommen nicht diese natürlich jetzt in Konflikt mit diesen natürlichen Prozessen. Und auch wenn es zurzeit eben noch schwierig ist, abzuschätzen, wie sich der Trend entwickeln wird, zumindest in kleineren Steinschlägen scheint es so zu sein, dass diese tatsächlich in den letzten Jahrzehnten häufiger geworden sind. Große Massenbewegungen, da ist der Datensatz noch ziemlich gering,
Die sind zu selten einfach.
Die sind glücklicherweise relativ selten. Da ist es jetzt schwierig abzuschätzen, wie sich der Trend entwickeln wird. Es scheint zumindest im Fall von Graubünden war es so, da war ein möglicher Bergsturz schon vorausgesehen gewesen, aus zwei Gründen, nämlich weil sich der Gletscher zurückgezogen hat und die Felswand einfach sozusagen eine Stütze verloren hat und auch weil sich der Fels erwärmt hat im Laufe der Zeit und da relativ hoch auf 3000 Meter liegt, ist man davon ausgegangen, dass auch vorhandenes Eis abgetaut ist und eben auch zu einer Instabilität der Felsflanke geführt hat. Letztendlich ist es dann zum Ereignis gekommen. Das kann eben auch wegen erhöhten Niederschlags gewesen sein oder wegen einer längeren Phase von höheren Temperaturen im vorhergehenden Sommer. Aber sozusagen die Vorbereitung zu diesem Felssturz könnte man sagen, ja, da hat der Klimawandel eine Rolle gespielt. Aber jetzt dieses einzelne Ereignis wirklich ausgelöst, das rein vom Klimawandel her nicht unbedingt zurückgeführt werden. Es ist immer eine Frage von Entwicklung, von wie sich das Risiko erhöht oder vermindert, einfach von Vorbereitung zu einem geologischen Ereignis, wie sich dieser entwickelt.
Ja, wie du sagst, das Problem sind letztlich die immer wenn menschliche Aktivität irgendwo im Umfeld stattfindet oder sich Bauwerke befinden. Ich habe mal gehört von einer Schweizer Gemeinde, wo halt auch das Risiko angehoben wurde und plötzlich ist in einer Ortschaft eigentlich die Bautätigkeit komplett zum Erliegen gekommen, weil eigentlich kein Gebäude mehr wirklich sinnvoll versicherbar gewesen ist. Also es sind dann wahrscheinlich diese Details, die erstmal auffällig werden für Menschen, die in den Alpen leben oder in Risikogebieten leben, zum Beispiel für sowas wie Bergstürze.
Unter anderem arbeiten ja Geologen auch an Gefahrenzonenpläne und viele Gefahrenzonenpläne muss man immer einen Kompromiss finden, weil es wurde natürlich sehr viel auch in historischen Zeiten gebaut, wo man heutzutage sagt, ja, das ist eher gefährlich, also alle 100 bis 150 Jahre könnte da ein größeres Ereignis stattfinden, eine Mure runtergehen oder eine Überschwemmung stattfinden. Das wurde damals so gebaut, würde man heute nicht mehr so bauen, aber natürlich kann man da nicht einfach sagen, jetzt reißen wir alles ab, sondern muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Plus zusätzlich eben, es kommt zu einer Änderung durch den Klimawandel, kommt es sicher zu einer Änderung des Status quo. Also des derzeitigen Zustand wird sich sicher ändern. Da ist auch die Frage, wie man die Gefahrenzonenpläne anpassen könnte oder sollte.
Ich meine, ein Problem oder eine Besonderheit der Alpen auch gegenüber anderen Hochgebirgen ist ja, dass einfach es eine ziemlich dicht besiedelte, also für ein Hochgebirge relativ dicht besiedelte Gegend ist, die auch unglaublich großen Freizeittourismus anzieht zu allen Zeiten des Jahres eigentlich. Also es sieht für mich relativ schwierig auch da aus, irgendwie in Zukunft. Also gibt es irgendwie eine Idee davon, wie man die Alpen nachhaltig entwickelt? Nachhaltig im Sinne von, man passt sich der Entwicklung an, die durch den Klimawandel einfach absehbar ist? Also dass bestimmte Risiken zunehmen?
Die Alpen sind natürlich aufgrund ihrer Lage schon seit Jahrtausenden bewirtschaftet. Man muss dazu sagen, auch wenn man die Landschaft betrachtet, die ist natürlich sehr, sehr stark vom Menschen geprägt. Und würde man die Alpen ihren natürlichen Prozessen wieder zurückführen, würde sich wahrscheinlich das Landschaftsbild komplett ändern. Also das würden wir heute so nicht mehr erkennen. Deshalb muss man einen Kompromiss finden. Der Mensch ist ein Teil der Alpen. Der Mensch muss sich aber auch anpassen an veränderten Bedingungen. Er muss es akzeptieren, dass teilweise Naturgefahren bestehen, auch bestehen werden. Hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Das Risiko in den Alpen ist relativ gering, weil es neben der Absicherung, also durch Schutzmaßnahmen, durch den Bau von Schutzwällen, durch Schutznetze an Felsen oder Ähnliches, gibt es auch sehr viel Überwachung. Also der Trend geht heutzutage eher in Richtung, dass man Aufklärung betreibt, also dass man die Leute im Klaren darüber macht, dass sie möglicherweise in einem Gefahrenbereich leben oder agieren. Und auch Überwachung wird verstärkt dazu geführt. Zum Beispiel beim Bergsturz in Graubünden wurde zumindest das Dorf, es kam ja leider zu 8 vermisste Personen, die jetzt als verunglückt angesehen waren. Es kam aber das Dorf, das vermurrt wurde, ist ja rechtzeitig evakuiert worden, weil schon seit einigen Jahren ein Monitoringprogramm stattfindet. Also da wurde der Berg wirklich überwacht und da wurde rechtzeitig Alarm geschlagen.
Also letztlich, die Alpen sind wie fast alles in Mitteleuropa eine Kulturlandschaft. Und eigentlich muss man nur schauen, dass wir als Menschen diese Kulturlandschaft den Bedingungen anpassen, wie wir es eigentlich schon seit Jahrtausenden tun.
Genau, eigentlich.
Vielleicht noch als letzten Punkt betreffen diese Gefahren auch deine Arbeit als Geologe? Also bist du auch damit beschäftigt?
Zurzeit nicht mehr. Ich habe aber eben an verschiedenen Gefahrenzonenplänen gearbeitet. Da ging es hauptsächlich um Steinschlagaktivität, also Straßenabschnitte oder bewirtschaftete Felder oder auch einzeln stehende Gebäude. Da wird zumeist eine geologische Kartierung aufgenommen in einem großen Maßstab. Da werden mögliche Prozesse abgegrenzt, also Steinschlagrinnen oder steile Felswände sind natürlich mögliche Gefahrenquellen. Da wird dann mittels Computerprogrammen modelliert, wie groß Blöcke sich entwickeln können. Also das ist auch Aufgabe des Geologen, dass er abschätzt, wie zerklüftet oder wie gespalten ist das Gestein, welche Blöcke können herausbrechen. Weil wenn ich eine steilstehende Felskante habe, aber die nur kleine Korngrößen liefern kann, die ist natürlich weniger gefährlich als eine gleiche Felswand, die aber sehr große Blöcke. Da gibt es ja das berühmte Beispiel, vor einigen Jahren ist in Südtirol ein Riesenblock runtergekullert, hat eine Hofstelle durchschlagen und ist einige hundert Meter darunter liegen geblieben. Und dieser Bereich war eigentlich, auch von der Gefahrenzonenkartierung abgedeckt gewesen, aber da war nicht diese Möglichkeit in Betracht gezogen worden, dass so große Blöcke über so großen Abschnitt hinunterkommen. Ist natürlich eben auch schwierig, weil auch der Geologe ist nur ein Mensch, der sich der auch Fehler machen kann oder der auch eben nur eine beschränkte Anzahl von Daten zur Verfügung hat. Aber eben die Idee ist einfach durch Gefahrenzonenkartierung die Bereiche, wo überhaupt nicht gebaut werden kann, abzugrenzen. Bereiche, wo gebaut werden kann, aber zum Beispiel keine Wohngebäude, um nicht Menschen kontinuierlich zu gefährden, abzugrenzen. Oder Bereiche, wo gebaut werden kann, aber mit gewissen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Absicherung durch Erdwälle oder Ähnliches. Oder auch Zonen, wo von geologischer Hinsicht aus keine Risiken bestehen, abgegrenzt werden.
Siehst du da auch noch Potenzial also in der technischen Entwicklung oder in der Entwicklung von Technologien? Also man kann ja sich alles Mögliche überlegen, winzige Sensoren über kritische Berghänge zu verteilen, die vor 10 Jahren noch technisch aufwendig war und heute durch Mikroelektronik immer leichter und simpler wird. Also dass man, keine Ahnung, eine sehr feinräumige Überwachung in kritischen Bereichen aufbaut, passiert das?
Zum Beispiel Drohnen. Also Drohnen haben auch in der Geologie einen unglaublichen Erfolg zu verbuchen. Die können mit Fotokameras oder mit Laserscan-Geräten ausgestattet werden, können also über über unzugängliches Gebiet alles kartieren und ermöglichen eben diese Gefahrenabschätzung, also auch von der Blockgröße oder so. Wie gesagt, sehr viel wird einfach in Hinsicht auf Beobachtung und Monitoring, das wird sicher die Zukunft sein, weil was abgesichert werden konnte, rein ökonomisch, wurde eigentlich schon in den letzten Jahrhunderten abgesichert. Was jetzt noch gemacht werden kann, ist eben dieses Beobachten, dieses Monitoring, diese Aufnahme über Drohnen oder über optische Messgeräte können zum Beispiel die Kluftdichte von Felswänden kann abgeschätzt werden oder modelliert werden. Auch sehr viel geht jetzt in Richtung von Computermodellen, die natürlich immer realistischer werden, immer mehr Rechenpower haben und immer in größeren Detailprozesse messen können. Das geht eben alles in Hinsicht, dass man praktisch versucht, einfach Gefahrenzonen zu vermeiden, schon von vornherein zu vermeiden. Oder ein Risiko, ein Ereignis, ein mögliches Ereignis besser vorauszusehen und dann einfach rechtzeitig die Leute warnen, diese verlassen den Gefahrenzonenbereich, das Ereignis passiert und dann die Leute wieder in diesen Gefahrenzonenbereich hineinzulassen. Das ist sicher, was die Zukunft uns im Moment scheint es bringen wird.
Also die Alpen sind in gewisser Weise geologisch verstanden, aber die Arbeit wird den Geologen nicht ausgehen.
Die Arbeit wird sicher nicht ausgehen, allein von den geologischen Karten werden neue, auch wenn diese Karten, die jetzt zurzeit neu gemacht worden sind, sehr gut sind, werden sicher neue Karten gemacht werden müssen, weil sich einfach teilweise das Verständnis von Prozessen oder in der Interpretation von Gesteinen ändert. Oder auch größere Maßstäbe möglich sind, durch eben die erwähnten Abdeckung durch Drohnen oder Fernerkundung. In den Alpen wurde auch versucht, über Satelliten zum Beispiel Massenbewegungen zu kartieren, also über den ganzen Alpenbogen. Da gibt es gewisse Möglichkeiten, dass man über Radarmessungen, also die Bewegung, Kriechbewegungen von Hängen darstellen kann. Und diese dann auch in Kartenwerken hergestellt werden. Also das, was den praktischen Geologen am meisten interessiert, ist dann das Endprodukt, also die Kartenwerke, die er dann praktisch den Auftraggeber, der Auftraggeber hat gewisse Probleme, praktische Probleme, zum Beispiel kann ich mein Haus hier in diesen Hang hineinbauen. Und den Geologen erwartet man eigentlich zu sagen, entweder ja, nein oder, was man zumeist der Fall ist, mögliche Maßnahmen, dass das Gebäude gebaut werden kann innerhalb eines ökonomisch akzeptablen Betrags und dass es auch sicher ist.
Ja, nein, ist meistens zu extrem.
Das hören die Auftraggeber eher ungern, ja, wenn man ihnen sagt, sie können ihre geplante Trasse oder Seilbahn nicht bauen. Aber es ist ja auch technisch sehr viel möglich, über Verankerungen, über Sicherungsmaßnahmen kann tatsächlich auch sehr viel gemacht werden. Es ist auch heutzutage neue Materialien verfügbar, die einfach rein vom Technischen her komplett neue Ansprüche aushalten können, die vor einigen Jahrzehnten oder gar vor einem Jahrhundert noch völlig unmöglich war.
Okay, das war doch ein schöner Ausblick. Blick auf die Vergangenheit, die Gegenwart, auch ein bisschen in die Zukunft der Alpen. Dann danke ich dir.
Ja, bitte.
Und bis zum nächsten Mal. Wir finden wieder ein spannendes Thema aus der Geschichte der Geologie, denke ich.